Herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Die Zukunft der Bauwirtschaft. Mein Name ist Tobias Augsten und ich leite das Strategiezentrum Bau. Im Auftrag des Bayerischen Bauindustrieverbandes darf ich mit spannenden Experten über das Thema Zukunft sprechen. Ich freue mich besonders über unseren heutigen Gast, Herrn Professor Dr. Matthias Obergrieser, Inhaber der Stiftungsprofessur Digitalisiertes Bauen des Bayerischen Bauindustrieverbandes an der OTH Regensburg. Herzlich willkommen, Herr Obergrieser.
Hallo, Herr Axel.
Herr Obergrieser, erzählen Sie unseren Hörer, Hörerinnen etwas bitte über Ihren Lebensweg bzw. über Ihre heutige Rolle und Ihre heutigen Aufgaben.
Sehr gerne. Mein Lebensweg ist eigentlich davon getrieben, dass ich schon im Kindeszeitalter durch meinen Vater, der selbst ein Ingenieurbüro für Brückenbau praktiziert hat, immer mitbekommen habe, wie denn Bauwerke konstruiert, wie Bauwerke gerechnet, also das ganze Bauwesen eigentlich schon von Kindesalter an gesehen habe, aber auch, wie man mit Tusche noch Pläne zeichnet. Und das hat mich schon so immer fasziniert, dass ich natürlich nach dem Studium mich dazu bewegt habe, auch an der Fachhochschule noch früher, also in Regensburg, hier meinen Diplom-Ingenieur zu absolvieren. Und da mir das Ganze so sehr gefallen hat, habe ich noch ein Masterstudium angeschlossen und dann noch gleich zufällig in eine Promotion gegangen und habe dort das Thema der Digitalisierung schon sehr aufgegriffen, um Möglichkeiten und Werkzeuge zu finden, wie wir vielleicht dieses, sagen wir mal, tuschegetriebene, mit 11 Jahren gesehene Zeichnen verbessern, optimieren können, sodass wir einfach besser werden. Und da bin ich auch immer parallel bei meinem Vater im Büro gewesen, habe immer Pläne gezeichnet, Stadien gerechnet und geplant. Aber das Planen in der Bauwirtschaft ist immer das eine. Das Bauen ist nicht das andere. Ja, wie kann ich auf Basis des Geplanten auch was bauen? Und manchmal passt es auch nicht zusammen. So habe ich dazu entschieden, zur Firmengruppe Max Böbel zu gehen, um dort nicht nur zu planen, sondern auch die Bauwerke zu bauen und da Erfahrungen zu sammeln. Aber natürlich alles mit einem inhaltlichen Kontext zur Digitalisierung. Also, wie kann ich die modellbasiert erfassen? Wie kann ich die modellbasiert auf Basis von Modellen konstruieren, produzieren, simulieren, um da diesen Weg zu gehen, damit wir in der Zukunft unsere Produktivität steigern können? Und das waren so alles meine Erfahrungen, die ich da gesammelt habe und hatte dann die Möglichkeit, hier in Regensburg Mitte 2018 hier diese Stiftungsprofessur Digitalisiertes Bauen anzutreten. Und in der ich ja dann die spannende Aufgabe habe, einen kompletten neuen Masterstudienschwerpunkt aus dem Boden zu stampfen, würde ich einfach mal sagen, wo erstmal komplette Module aufgebaut werden mussten, es auch keine Labore gab dafür, sondern ein paar Rechnerräume. Und so entstand auch dann die Idee zu sagen, wir müssen das digitalisierte Bauen nicht nur lehren, sondern wir müssen das digitalisierte Bauen auch erlebbar machen für den Studierenden. Denn da ist genau die Herausforderung drin, diese Werkzeuge an die Leute zu bringen und nicht nur theoretischer Natur zu vermitteln. So war ungefähr mein erster Lebensweg hierher.
Jetzt geht es ja um das digitalisierte Bauen. Wo liegen denn die Herausforderungen der Bauwirtschaft in Bezug auf das digitalisierte Bauen?
Ich bin sehr stark der Meinung, dass digitalisiertes Bauen sehr prozessorientiertes Management sein muss. Also wir müssen uns im Klaren sein, bevor wir für die Digitalisierung investieren, erstmal wissen, wo wir die Digitalisierung effizient einsetzen können. Denn es ist nicht nur so einfach gesagt, wir setzen hier 3 neue Software, 5 neue Rechner und 3 Roboter ein, damit wir sind wir digitaler und damit besser, sondern es ist eigentlich wichtiger, vorher zu erkennen, wo sind denn Potenziale in uns in der Prozesslandschaft. Ja, also denn Digitalisierung, das muss uns allen klar sein, bedeutet auch, es gibt einen gewissen geregelten Ablauf, weil die Rechnersysteme verstehen nur 0 und 1. Da ist der Mensch viel besser, der kann auch mal eine 0,5 nehmen, der kann einmal was interpretieren, der kann mal was weglassen. Ein Algorithmus, was hinter der Digitalisierung ja immer ist, ja, das auf Daten und Informationen lebt, der weiß in Verzweigungen, gehen links, geh rechts, aber er kann nicht dazwischen entscheiden. Das heißt, dort müssen wir, unsere Herausforderung steht stark darin, mal unsere Prozesslandschaften erstmal traditionell zu erfassen und dort Potenziale zu erkennen und dann zu entscheiden, welche Prioritäten setzen wir. Wollen wir zuerst einen Roboter haben? Wollen wir zuerst ein digitales Modell haben? Wollen wir zuerst uns auf die Kalkulation konzentrieren und nicht gleich alles auf einmal machen, weil das wird nie funktionieren. Dazu ist unsere Aufgabe zu komplex, denn die Bauwirtschaft ist im Gegensatz zur industriellen Fertigung davon getrieben, dass wir ja draußen auf den schlechten Randbedingungen etwas erarbeiten müssen, was umsetzen können, wo auch der Regen, das Unwetter uns einmal erwischen können, wir nicht einfach weitermachen können, wo es mal kalt ist, wo wir auch weniger Mitarbeiter haben, wo es einfach mal ungemütlich wird. Und das heißt, da sind die Randbedingungen im Gegensatz zu anderen Branchen schwieriger. Und dort müssen wir uns Regelungen auch noch vereinfachen. Und das ist auch ein anderes Problem, dass wir mittlerweile so stark von Regeln getroffen sind, um überhaupt etwas zu umzusetzen, dass wir natürlich Innovativität in unsere Bauwirtschaft nicht so ohne weiteres reinbringen können. Das dauert auch. Und die Digitalisierung ist dementsprechend ein wichtiger Baustein für die Zukunft. Auch häufig wird gefragt in der Bauwirtschaft, ja, wo ist denn der Mehrwert für mich, wenn ich das mache? Ja? Und der Mehrwert, der wird sich zeigen in 10 Jahren. Wenn wir dann auf den Daten, die wir jetzt sammeln und generieren, also Maschinendaten aus den verschiedenen Baumaschinen oder wie unsere Plandaten sammeln oder wie wir unsere Prozessdaten sammeln, dann können wir diese Informationen dazu nutzen, um die Komplexität in der Bauaufgabe in der Zukunft besser zu beherrschen. Also es heißt, es darf nicht nur rein ein Werkzeug eingesetzt werden, sondern wir brauchen die Prozesse dahinter und wir brauchen vor allem den Menschen dahinter, der es versteht. Ja, Augusten, meiner Meinung nach ist eine Blackbox das Schlimmste, was wir machen könnten. Wir brauchen eine Art Greybox, wo der Mensch mit interagieren darf und nicht die KI sagt, ich nehme dir alles ab, du brauchst gar nichts mehr machen, sondern wo eigentlich sagt, bitte entscheide du, ist das oder das die beste Möglichkeit, sodass wir als Menschen uns mit dieser Technologie auch noch wohlfühlen. Also heißt, Prozesse, Menschen, Digitalisierung, das sind Dinge, die einfach erst einmal miteinander abgestimmt ablaufen müssen.
Jetzt wurde ja nicht nur abstrakt eine Stiftungsprofessur geschaffen, sondern es wurde ganz konkret etwas gebaut. Ein Digitallabor wurde gebaut. Was passiert denn in diesem Gebäude? Wie kann man sich das vorstellen? Was läuft in dem Building Lab ab?
Wir hatten hier die einmalige Möglichkeit, ein Gebäude zu beziehen, wo wir dort dieses Thema der Digitalisierung, wie ich eingangs erwähnt habe, nicht nur in Form von PowerPoint-Folien zu zeigen und Videos zu den Studierenden zu vermitteln, damit sie einen Einblick in die Komplexität der Digitalisierung geben. Viele meinen immer, wenn man das Thema Building Information Modeling macht, dann ist man digital. Aber Digitalisierung ist eine ganz große Bandbreite, die vom Lean Management bis zur Robotik, bis zur künstlichen Intelligenz gehen. Das heißt, das muss man ja alles erst einmal vermitteln können. Und dazu braucht man eine geeignete Plattform, einen geeigneten Platz. Und wir wollen den Studierenden hier in diesem Gebäude, das zu einem ein Seminargebäude ist, wo wir Lehre in Form von verschiedensten Rollenspielen, in Form von verschiedensten Seminarkonzepten vermitteln wollen, also von nur einfach Informationen verteilen, bis zu Gruppenarbeiten am Laptop, wo sich jemand einen Laptop ausleihen kann, bis hin zu Alienware-Rechner, wo wir hochperformante Aufgaben durchführen können, sodass wir die verschiedenen Stufen der Digitalisierung in Form von Aufgaben den Studierenden beibringen. Aber auch, und das ist auch, was uns auch sehr wichtig ist, wenn man die Digitalisierung erfassen und erkennen will und wirklich gut machen will, muss man die Studierenden auch mal an einem realen Beispiel oder an einem so mal komplexeren, zusammenhängenden Beispiel das Ganze abarbeiten. Also dazu haben wir in die Gebäude 3 verschiedene Rollenspielräume aufgebaut, wo die eine Teil der Gruppe der Bauherr sein kann, der andere ist der Planer, der nächste ist der Bauherr, die Baufirma. Und die sind über 3 verschiedene Stockwerke verteilt, haben jedes eigenes Büro, sind mit Videokonferenzsystemen vernetzt, sodass sie am digitalen Abbild miteinander diskutieren, was will ich bauen, wie viel Budget habe ich, was kann ich bauen, wie kann ich es bauen, sodass man das, was man draußen in der realen Arbeitswelt schon macht, auch mal im Studium schon kennengelernt hat, um damit wirklich mit einem guten Setting reinzugehen. Und dann hat man schon mal die reale Welt reingebracht. Und zum Schluss haben wir noch verschiedene Technologien wie Roboter, wie 3D-Drucker, wie VR-Brillen und solche Sachen, wo die Studierenden das selbst mal ausprobieren, selbst mal einen Roboter steuern können, in Form von kleinmaßstablichen als auch wirklich einen großen Roboter, wo sie diese digitalen Werkzeuge nicht nur am Foliensatz gesehen haben, sondern wirklich mal live miterlebt haben, bis hin zu Coworking-Räumen, wo man dort drin einfach sagt, interdisziplinäres Zusammenarbeiten, nicht nur die Insel Bauingenieurwesen muss zusammenarbeiten, sondern diese mit Betriebswirten, mit den Informatikern, mit den Maschinenbauern. Das ist genau das Ziel, muss es sein, dass so wie es draußen in der realen Welt ist, ich alleine als Bauingenieur baue ja kein Gebäude, sondern ich habe viele andere Gewerke dabei und viele andere Fachdisziplinen dabei und die muss mich abstimmen. Und desto besser ich mich abstimmen kann, desto besser wird das Projektergebnis am Schluss. Also heißt es ist ein sehr agiles Gebäude. Auch unsere Arbeitsplätze sind nicht fest. Wir haben keinen festen Arbeitsplatz. Wir haben ein agiles Prinzip, wo wir dort, wo ein freier Arbeitsplatz ist, jemand rein kann und ein Homeoffice ist, der braucht ja keinen Arbeitsplatz. Also da sehen wir wirklich eine moderne Arbeitswelt auch noch als zusätzlichen Add-on zu diesem Laborgebäude, ins Forschungsgebäude.
Jetzt schreiben Sie sich auf die Fahne diese Vernetzung der Fachdisziplinen, also Bauingenieurwesen, Architektur, Maschinenbau. Erklären Sie uns mal, warum sind denn bisher diese Fachdisziplinen noch zu wenig vernetzt?
Grundsätzlich fängt es ja schon im Studium an. Im Studium begibt man sich in eine gewisse Disziplin, in eine Fakultät, die ein gewisses Fach lehrt. Das Fach an sich selbst ist schon komplex, wenn man den Bauingenieur anschaut, der ist, auch wenn er am Ende des Studiums ist, noch nicht so weit, dass er wirklich was alleine entscheiden kann. Sondern er weiß was über Wasserbau, er weiß was über Brückenbau, er weiß was über gewisse Trassierungselemente. Aber er ist noch kein Spezialist. Aber er weiß meiner Meinung nach dann, wo er nachschauen kann, wie er sich helfen kann, wie er sich zu Konzepten kann. Er ist orientiert. Jetzt, wenn man in die Fachwelt rauskommt, dann sind ja auch viele Firmen so für sich einzeln. Wir merken selbst, wenn wir Gebäude bauen, dann ist der Heizungsbauer und der Elektriker, das kann passieren, dass sie sich nicht abstimmen. Und wenn sie sich nicht abstimmen, dann kommen meistens Fehler her. Und so geht es auch noch weiter, dass man natürlich auch sagt, ein Gebäude mittlerweile hat eine wahnsinnig hohe Flut an technischer Gebäudeausrüstung. Ja, die haben Lüftungsanlagen, die haben Fußbodenheizungen, die haben eine Sensorik drin. Das heißt, alleine ein Bauingenieur oder ein Architekt umfasst oder kann das gar nicht mehr durchdringen, was man reinbaut. Und wenn man jetzt die Digitalisierung noch dazu nimmt, dann sind wir natürlich auch die ganzen informationstechnischen Flut, Algorithmen auch natürlich ein Pflaster geschuldet, würde ich sagen. Also mit denen das zusammen macht, weil die Daten, die kann ich nicht nur erfassen, sondern ich muss die koordiniert und zielgerichtet erfassen, sodass ich sie später auch dokumentieren und einsetzen kann, sodass ich es wiederverwenden kann für den Betrieb. Und da meiner Meinung nach ist es wichtig, dass die Studierenden gleich am Anfang erfassen, dass man hier mit anderen zusammenarbeitet, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt ein Gebäude mit einem Laserscanner erfassen möchte, da habe ich gerade vor einer Woche ein Projekt abgeschlossen, sind 3 Bauingenieure mit 4 Informatikern zusammen und die haben als Aufgabe bekommen, ein kleines Gebäude mit Hilfe von Laserscan-Daten oder von Fotogrammetrie oder über Planerkennung in Zusammenarbeit mit den Informatikern das mal zu erfassen. Der Bauingenieur erfasst das Gebäude mit dem Laserscanner zum Beispiel. Er weiß auch, was sind Wände, was sind Türen, was sind Stützen. Er kennt die Domäne. Und der Informatiker an sich, der weiß dann, wie man diese Daten auswerten kann. Also wenn das jeder für sich alleine machen würde, würde der Bauingenieur nicht mit informatikertechnischen Themen weiterkommen und die Informatiker verstehen nicht, wie die Baustruktur ist. Und wenn man die beiden miteinander zusammenführt, entsteht ein viel besseres Zusammenhang von den Domänen und den informatikerspezifischen Konstruktionen, sodass in diesem Projekt sogar wirklich neue Algorithmen über die beiden Kohorten entstanden sind, die vielleicht manche Firmen noch gar nicht darüber nachgedacht haben. Und das ist genau dieses Vernetzen, dass man sagt, wir müssen einfach auch abstimmen, was denn die anderen für Probleme haben, für Aufgaben haben zu erfüllen. Und wenn man das miteinander macht, dann hat man am Schluss mehr gewonnen, als wenn jeder für sich 100% macht. Und das soll dieses vernetzte Arbeiten darstellen. Und Digitalisierung ist ein Vernetzen von Informationen und von Arbeitsprozessen. Also eigentlich ist das genau die Grundkern der Digitalisierung.
Jetzt haben Sie vorhin berichtet, dass Sie sagen, es geht ja nicht darum, um die große übergreifende Lösung zu entwickeln, sondern es geht eigentlich um viele kleine Schritte. Welche Beispiele hätten Sie denn noch für Forschungsprojekte oder Forschungsfragen, mit denen Sie sich im Moment beschäftigen?
Ich beschäftige mich aktuell mit 2, 3 Forschungsfragen. Das eine ist nicht das Thema nur dringend, wie man Daten oder wie man Informationen Digitalisierung sammelt, sondern wie man eine Form von Lebenszyklusanalysen, was ja das Building Information Modeling so ein bisschen darstellen soll, sondern auch wie ich den Datenkreislauf nutzen kann. Also auch wie kann ich denn jetzt aus den Daten, die wir sehr aufwendig digitalisieren und erfassen, wie ich die denn später für mich wieder nutzen kann, als Baufirma, als Planer, als Bauherr, egal wo. Da beschäftige ich mich sehr stark und dabei geht es hauptsächlich im ersten Schritt ein bisschen um das, wie kann ich denn die alten Daten, die wir haben, ja, wir haben ja wahnsinnig viele Bestandsbauwerke und diese Bestandsbauwerke müsste man ja erst einmal digitalisieren. Ja, das eine ist, ich kann einen Laserscanner durchschicken oder es gibt verschiedene Techniken, die uns das erlauben. Aber das ist natürlich manchmal nicht zielorientiert, weil man mehr investiert, als was man am Schluss brauchen kann. Da ist die große Fragestellung für mich, ob man nicht Bestandspläne dazu nutzen kann, um aus diesen Bestandsinformationen, also wie der Mensch, wie der Bauingenieur oder halt der am Bau tätig ist, der weiß ja, was ein Plan für Informationen hat, welche Schraffur ist für Bauerwerk, welche Schraffur ist für Beton, Stahlbeton, was sind Türensymbole, was sind Fenstersymbole und auf Basis dieser Technik, auf diesen Informationen eine Art neuronales Netz oder eine Technologie zu entwickeln. Muss nicht unbedingt ein neuronales Netz sein, um da aus diesen Plänen, die wir haben, da haben wir genügend in den Archiv liegen, sozusagen mal ein rudimentäres Gebäudemodell zu erstellen. Denn das ist auch eines unserer größten Probleme in der freien Marktwirtschaft oder in der Praxis draußen, dass wir eigentlich die Modelle, mit denen wir arbeiten möchten, gar nicht zur Verfügung gestellt bekommen. Ja? Oder die, wo wir bekommen, kenne ich viele Firmen, die wir das schon erzählt haben, dass sie von 100 Aufträgen maximal 10 Modelle bekommen, die anderen ohne Modelle. Und mit den 10 Modellen können sie nichts anfangen. Also das ist leider ein bisschen schwierig. Und da wäre es die Frage, ob man aus Plänen nicht da etwas zeugen könnte. Und da ist ein Forschungsthema, dass man sagt, man nimmt die Bestandsdaten und mit denen könnte man ein rudimentäres Modell erzeugen, mit dem man weiterarbeitet. Ein anderes Projekt ist, wo ich dabei bin, ist mit der Stadt Regensburg, so ein Smart City Ansatz, wo wir sagen, wie kann der Bauingenieurwesen Thema oder Bauwesen auch zu diesem, sagen wir mal, zu diesem vernetzten Stadt zu beitragen, in dem Form von einer Entwicklung eines Energiezwillings. Ja, dass man sagt, okay, viele Häuser wissen ja, wie viel Strom da sie verbrauchen, wie viel Wärme da sie verbrauchen. Es gibt einen Energieausweis. Wie kann man auf Basis dieser Informationen mit Hilfe von gewisser Digitalisierungsalgorithmen dort ein Gebäude, Bayernatlas dürfte vielen ein Begriff sein, dass man das visualisieren kann und dass der Bürger dann sagen kann, okay, das Gebäude hinten, wenn ich in die Miete gehe, ist aber leider von der Energie ist es so schlecht, da soll ich lieber da 3 Euro mehr Miete, weil da bin ich in einem viel besseren Gebäude oder sowas in die Richtung. Also da einfach auf Basis der Bestandsdaten auch wieder zu schauen, wie man diese Energiedaten schaffen kann. Und sekundär ist es so, die Stadt muss sich ja mal umstellen auf andere Energiemittel, also nicht mehr Gas, sondern vielleicht andere Träger. Und da ist es natürlich auch wichtig zu sehen, wo sind denn die Hotspots? Wo sind die Quartiere, die viel Energie brauchen? Wo müssen wir Infrastruktur schaffen? Wir können nicht nur einfach eine PV-Anlage irgendwo aufs Dach bauen, haben aber auch keine Kupferleitung für diese PV-Anlage und so weiter. Also solche Informationen einfach in so einer Plattform zu sammeln und dort das Ganze für besser zugänglich zu machen.
Ein Thema fehlt noch.
Ein Thema fehlt noch, ja. Da bin ich gerade dabei, in der Planung von Brücken zu identifizieren, wie wir Brücken besser planen können. Aber das funktioniert auch ähnlich, dass man einen Trainingssatz hat von verschiedensten Brückenergebnissen, Erkenntnissen vom Bauen, vom Brückenbauen, wie man dieses Wissen dazu einsetzen kann, um zukünftig eine bessere Brücke zu planen zu können. Also das heißt, hier auch wieder ein bisschen in Richtung künstlicher Intelligenz, in Datenauswertung, um dort natürlich hier zukünftig jetzt nicht Gebäude, sondern eher den Infrastrukturbereich dort einfach viel effizientere Brückenkonstruktionen zu finden, weil der Brückenbau an sich selbst schon starke Reglementierung durch die ZBAÜNSCH und durch die verschiedenen Richtzeichnungen besitzt und dort die Komplexität im Gegensatz zum Hochbau nicht ganz so stark ist. Und dort versuchen wir da mal erste Versuche zu machen, wie man das besser einsetzen kann.
Also ist ja wirklich ein breites Spektrum, vom klassischen Hochbau über den Ingenieurbau hin zu städteplanerischen Fragen oder Fragen der Organisation von Städten in Zukunft. Jetzt vielleicht mal zum Abschluss. Die Politik ist ja rahmensetzend und sollte eigentlich durch Gesetzgebung, durch Schaffung von Rahmen das digitalisierte Bauen ermöglichen und unterstützen. Jetzt bin ich mal die gute Fee und Sie hätten 3 Wünsche frei an die Politik. Was würden Sie sich denn von der Politik wünschen an Rahmensetzung?
Ja, ist immer ein schwieriges Thema, weil man möchte sehr viel, ja. Aber ich denke, was ich so ein bisschen auch aus den verschiedenen Bereichen höre, ist es, wenn man selbst, sagen wir mal, Kinder hat, dann erzieht man. Und meistens ist es immer so, dass der, wo was erzieht, halt auch den anderen das beibringt. Und so müsste man sich die Politik an sich selbst erstmal in der Verwaltung schauen. Also wenn man Digitalisierung sieht, wie weit das die Digitalisierung in der Verwaltung von öffentlichen Einrichtungen ist, braucht man dann nicht große Reden schwingen und andere Privatfirmen dazu zwingen oder auffordern, digitale Informationen zu sammeln, zu erzeugen und zu generieren, aber am Schluss das wieder so abzufordern, wie es vor 300 Jahren gewesen ist, also das ist übertrieben, aber vor 20 Jahren, weil da wird man immer einen Bruch reinbringen. Also da würde ich mir wünschen von der Politik, dass sie mehr Möglichkeiten den Ämtern geben, sich zu modernisieren, um auch diese Digitalisierung nicht mehr auch wieder einzufordern und abzurufen zu können, um da auch die besser zu schaffen. Da ist natürlich auch einhergehend mit mehr Personal, wo sie brauchen würden, um das Ganze umzusetzen. Das ist also alles, was in die Verwaltung selbst geht. Also das heißt, eigentlich ich als Staat oder ich als politischer Rahmengeber müsste mich da viel mehr damit beschäftigen. Das andere ist natürlich, was ich auch sehen würde, ist mir Anreize auch zu schaffen, wo man die Bevölkerung auch ein bisschen mehr in diese Digitalisierung am Bau bringen könnte. Denn ich denke, viele vergessen immer, was das Bauen eigentlich ist. Wir machen das schon seit Tausenden von Jahren und ohne die bauliche Struktur, die wir hier gesetzt haben durch unsere Generation davor, also die ganzen Entwicklungen von Stahlbeton, Stahlband, Spanbeton etc., dann würden wir nicht in so einer luxuriösen Umgebung wohnen. Auf der Straße können wir von A nach B fahren. Also das heißt, das vergessen viele Leute immer, dass eigentlich der bauaktive Mensch, ja, dass der eine wahnsinnig wichtige Rolle in unserer Umgebung, in unseren sozialen Interaktionsmöglichkeiten hat. Ja? Also es ist nicht nur der Manager, der in den Banken sitzt, ist wichtig, sondern auch der, der am Bau draußen und sogar auch der Handwerker, der draußen ist, der ist sehr wichtig für unsere Gesellschaft. Und da würde ich mir von der Politik wünschen, den Bausektor noch stärker zu loben, zu bepreisen, zu hervorzuheben, dass es einen ganz wichtigen sozialen Stellung in unserem Bereich hat, um überhaupt diese Lebensqualität, die wir haben, einfach zu erhalten zu können für die Zukunft. Und das Dritte wäre natürlich, das ist eher von der Seite aus ein bisschen mehr getrieben, dass man sagt, okay, man könnte mehr in diese Richtung erforschen, man könnte auch mehr Plattformen haben, wo der Staat einfach auch die Hochschulen ein bisschen mehr unterstützt in diese Richtung und vielleicht nicht immer nur ein spezielles Thema raussucht. Ja, jetzt aktuell ist so dieses künstliche Intelligenz-Thema das förderfähigste Thema. Ich bin aber auch ein Freund zu sagen, okay, wir müssen ja uns auch langfristig mit den alten klassischen Themen wie Schnittstellen zum Beispiel beschäftigen, weil das ist eigentlich das größte Problem, wo wir in der Digitalisierung haben. Wie bringen wir Informationen von A nach B? Dass man da sagt, man setzt verschiedene Töpfe auf, wo man auch noch in diesem Bereich gefördert wird, weil man wird für sowas nicht mehr gefördert, weil das ist ja anscheinend nicht mehr en vogue. Und da würde ich mir wünschen, vor der Politik auch mal ein bisschen back to the roots zu gehen, zu schauen, wo haben wir vielleicht vor 10 Jahren nicht genau hingeschaut, nicht genug gemacht, damit wir da vielleicht nur mal nachschärfen können. Das wäre so der dritte Topf gewesen, der dritte Wunsch.
Herr Obergrieser, da bleibt wenig zuzufügen, außer dass ich mich sehr bedanke für Ihre Zeit und freue mich auf die Ergebnisse aus dem Building Lab, die nächsten Ergebnisse, die wir erfahren, und wünsche Ihnen alles Gute.
Danke, Augustin. Ich Ihnen auch.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Freuen Sie sich mit uns auf die nächste Folge unseres Podcasts in 14 Tagen.